Eingedeicht, die Werder-Show.
Ja, hallo von mir.
Und damit herzlich willkommen, Eingedeicht, die Werder-Show. Heute mal wieder in der Kleingedeicht-Version. Wir ordnen kurz ein, was zuletzt rund um den SV Werder Bremen passiert ist und in Zukunft dann auch vielleicht passieren wird. Mit mir, Timo Strömer, und heute mal wieder mit Deichstube-Chefreporter Daniel Cotteus.
Grüß dich.
Hi, moin Daniel. Schön, dass du dabei bist. Bock mit mir mit dem SV Werder Bremen zu quatschen?
Wie immer maximal.
Cool. So, wir steigen auch direkt ein. 0:3 beim FC Bayern München.
Ja.
Ah, jetzt kann man sagen, da kannst du mal verlieren. Aber die Art und Weise war jetzt nicht so cool.
Ja, wobei man das so ein bisschen zweigeteilt sehen muss. Also ich fand den Auftritt, gerade was die Defensive angeht, erste Halbzeit schon deutlich besser, als ich es erwartet hatte, gerade angesichts der Personalsituation. Dann sind von den 3 Gegentoren 2 Elfmeter. Klar war Bayern drückend überlegen und es war phasenweise wie so ein Handballspiel. Irgendwie wäre da nur am eigenen 16er. Mhm. Aber ja, so gemessen an den Kräfteverhältnissen der Mannschaft, also ich fand das jetzt nicht unterirdisch. So ist am Ende sehr deutlich, ist bitter, weil man irgendwie schon ja immer hofft, gerade nach dem Sieg da im vergangenen Jahr, sie nehmen da irgendwie was mit. Hat nicht gepasst und ich glaube, du musst nach so einem Spiel sagen, wer da alles von vornherein gefehlt hat, wer sich dann auch noch Romano Schmid vorher verletzt hat, wer dann noch während des Spiels Jinma Stay angeschlagen raus musste, da ist dann gegen diese sportliche Übermacht Bayern für so einen SV Werder einfach unterm Strich nicht mehr drin.
Ja, die Umstände waren tatsächlich die besten. Ich finde trotzdem, also offensiv war das doch sehr, sehr harmlos, also ja, vielleicht hat man sich da auch so ein bisschen zu klein gemacht. Hätte man da nicht ein bisschen mutiger sein müssen?
Ja, das ist am Ende aber immer dieses Abwägen. Du willst ja selbstverständlich auch nicht ins offene Messer rennen. Ja. Gerade wenn deine Abwehr in einer Formation spielt, die du, wenn du als Ole Werner das frei aussuchen kannst, so nicht auf den Platz schicken würdest. Da kommen dann irgendwie andere vorher. Stark, Friedel natürlich in allererster Linie. Ja, und dass man dann vielleicht sagt, komm Leute, erstmal aus der berühmten geordneten Defensive, lass uns hier mal vorsichtig reinkommen. Und das sah in der ersten Halbzeit ja gar nicht so schlecht aus. Sie haben ja wirklich alles wegverteidigt, wie man neudeutsch sagt. Aber dann, da bin ich bei dir, musst du, um da am Ende dann tatsächlich was mitnehmen zu können, diesen einen berühmten Nadelstich setzen, was ihnen im letzten Jahr durch Mitchell Weiser ja gelungen ist. Und dann kriegst du vielleicht so eine Bayern-Mannschaft auch ins Wanken und bringst sie zum Nachdenken. Aber so hattest du ja mit zunehmender Spieldauer das Gefühl, okay, die kriegen den Fuß noch ein Stückchen weiter rein, noch ein Stückchen weiter rein. Und am Ende hilfst du dann durch diesen Elfmeter sogar noch selber mit. Also ja, dann geht's halt dahin.
Ja, es ist halt auch der FC Bayern. Kannst du manchmal einfach machen nichts. Die Umstände, nicht die besten, sagte ich ja schon, sagtest du ja schon. Ole Werner, gesperrt, war gar nicht dabei.
Auch das noch.
Saß auf der Tribüne, zeig mal kurz ein Bild. Mit so einem Schlauchschal.
Oder inkognito.
Ja, habe ich schon kurz den Verdacht gehabt, der könnte doch dann durch diesen Schlauchschal, Mikrofon, dann doch mit der Trainerbank irgendwie.
Meinst du, komplett verkabelt? So einen ganz auffälligen Hut auf?
Nee. Macht man nicht, ne?
Macht man, glaube ich, nicht, weil du da am Ende den Skandal nicht haben willst, wenn das rauskommt. Ich glaube schon, dass es Mittel und Wege gibt, wie er irgendwie seine Sichten und Anweisungen
erzielen
kann. Ich ganz, ganz stark natürlich vorm Spiel. Er hat ja vorher gesagt, hier 200 Spiele mit Patrick Kohlmann, kein Mensch weiß besser, wie ich ticke als der.
Ja.
Von daher, vielleicht haben die so eine Art Gedankenübertragung und kriegen das dahin. Aber ich glaube, getrickst haben sie da nicht.
Ja, vielleicht ist es auch besser, getrickst wurde aber mal wieder. Kann ich das so sagen? Ja, ich glaube schon. Mit den Schiedsrichterentscheidungen.
Ja.
Es ist doch wirklich eine Frechheit, was rund um den SV Werder Bremen zuletzt mit diesen Schiedsrichterentscheidungen passiert ist. Es gibt's doch gar nicht. Handelfmeter, erste Szene, die dann zum Tor führte.
Ja, ja, ja.
Und wenige Wochen zuvor gab es eine sehr ähnliche Szene im Spiel des SV Werder Bremen gegen FC Augsburg.
Ja. Absolut. Eigentlich die Blaupause dieser anderen Szene, wenn du es nebeneinander stellst, bis auf die Trikots, unterscheidet da nicht viel, ne?
Ja, zeigen wir mal kurz. Hier, einmal eben eingeblendet von Deichschaden, unser neuer Instagram-Kanal. Da machen wir so lustige Sachen, die das. Könnt ihr mal ein Abo dalassen. Aber da sieht man es sehr, sehr deutlich. Das ist nahezu identisch. Werder kriegt den Elfmeter gegen Augsburg nicht. Der FC Bayern kriegt ihn natürlich, mit einer sehr ähnlichen Szene gegen SV Werder Bremen. Und da raste ich aus. Das ist doch, das gibt's doch gar nicht.
Schrei doch nicht so.
Ja, sorry, da fahre ich halt ein bisschen aus der Haut. Aber es ist doch wirklich so, wie Thomas Schaaf einst gesagt hat.
Das ist dann eine Sache, wo sie sich hinterfragen. Wo sie dann einfach fragen, warum, wenn du solche Aussagen bekommst, warum bleibst du dann ruhig?
Ja, und da will ich tatsächlich gar nicht so ruhig bleiben. Weil ich, das ist doch schon auffällig. Oder nicht? Es ist doch schon auffällig.
Ja, also das Ding ist, man muss das ein bisschen trennen. Ich finde, das ist ein Elfmeter. Toni Jung kriegt den Ball auf den Arm. Das sieht jeder in der Zeitlupe. Wenn der Arm dann nicht ist, tropft der Ball vielleicht runter. Harry Kane kann abschließen. Der Arm hält den Gegner halb fest. Das ist von Toni Jung auch ziemlich ungeschickt, weil man das Gefühl hat, der sieht auch gar nicht, wo der Ball kommt. Der guckt auf Kane. Okay, ich glaube, das ist mit die schwerste Aufgabe, die du als Verteidiger haben kannst. Dass man sich darauf fokussiert, meinetwegen. Aber unterm Strich ist das für mich ein klarer Elfmeter. Aber, und da sind wir genau bei dem entscheidenden Punkt, das Ding gegen Augsburg halt auch. Ja. Und da wird es dann wirklich schwer, den Spielern und in dem nächsten Schritt auch den Verantwortlichen und vor allem auch den Fans dann begreiflich zu machen, warum ist Szene A nix und Szene B, die aber eigentlich Szene A ist, nur mit einem etwas veränderten Setting, ist dann Elfmeter. Also da kann ich allen Ärger verstehen, weil einheitlich ist das definitiv nicht die Linie.
Wer da bleibt da, nach außen hin, zumindest für meine Begriffe, relativ entspannt. Müssen da nicht Clemens Fritz und Co. in der Öffentlichkeit mehr auf den Tisch hauen, um mal ein bisschen Alarm zu machen und zu sagen, hey, es geht mir auf Eier, das ist so nicht in Ordnung, das ist jetzt sehr auffällig, das häuft sich, es reicht.
Ja, man würde sich das tatsächlich so manches Mal wünschen. Ich habe es nach dem Mainz-Spiel, um ehrlich zu sein, auch erwartet, nach den beiden späten Platzverweisen, wo aber dann ja auch Ulle Werner sehr, sehr gemäßigt nach seiner eigenen roten Karte direkt zu Kreuze gekrochen ist und sich entschuldigt hat. Das ist Vereinspolitik. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, Leute, öffentliches Schiri-Bashing kann man machen, ist ein Ventil, lässt Dampf ab, bringt uns in der Sache aber nicht voran. Und Clemens Fritz hat das nach dem Bayern-Spiel erzählt, dass er wiederum nach dem Mainz-Spiel, also in der Woche vor dem Bayern-Spiel, zum Telefonhörer gegriffen hat und den DFB-Schiri-Boss Knut Kircher angerufen hat, um da einfach mal sein Leid zu klagen, möchte ich es fast nennen. So hat Clemens es nicht ausgedrückt.
Zu hinterlegen.
Aber da einfach mal zu hinterlegen. Er sagte, den Austausch zu suchen, sprach auch davon, dass das ein ganz konstruktives, offenes Gespräch war. Und da wird es garantiert darum gegangen sein, dass Werder nach einem Januar, und wir reden ja da nicht nur über das Mainz-Spiel, sondern da gab es noch andere Partien, ohne die jetzt alle durchgehen zu wollen. Aber dass sich bei Werder da wirklich was angestaut hat und sie das Gefühl haben, da müssen wir jetzt gegensteuern. Weil wenn du die Klappe nicht aufmachst und alles immer runterschluckst, vergibst du ja im Zweifel auch die Chance, dass die andere Seite sagt, Leute, die haben sich schon mal beschwert und lass da mal genauer hingucken. Nicht, dass da vielleicht wirklich so, also du sensibilisierst dafür ja, und das ist eben der Weg, den sie da gewählt haben, nicht durch öffentliches Draufhauen, sondern eher hinter den Kulissen. Ob das am Ende was bewirkt, werden wir vielleicht schon gegen Hoffenheim sehen, wenn es plötzlich 3 Elfmeter für Werder gibt.
Ja, geil, würden wir natürlich nehmen. So, was haben wir noch als Thema? Die Angeschlagenen, Verletzten. Wie ist denn da der Stand?
Richtig freshes Update gibt es nicht. Wir haben heute Morgen nochmal nachgefragt bei Clemens Fritz. Der sagte ehrlicherweise, die entscheidenden oder weiterführenden Behandlungen, Untersuchungen finden am Montag statt. Die Spieler, die angeschlagen sind, da reden wir von Romano Schmid, von Jens Day und Justin Ginmar, die haben alle frei bekommen am Wochenende, dass sie so ein bisschen runterfahren, sich ausruhen können. Es klang aber ähnlich wie nach dem Spiel in München schon durch, dass Werder nicht damit rechnet, dass da einer wirklich jetzt lange ausfällt. Also sie haben bei allen dreien gute Hoffnungen und sind optimistisch, dass die gegen Hoffenheim wieder zur Verfügung stehen. Bei Stay sind es Adduktorenprobleme, die hat er wohl vor dem Bayern-Spiel schon und irgendwann hat sich das weiter verhärtet im Spiel. Bei Schmid muskuläre Probleme, wohl da aber auch eher Vorsichtsmaßnahme, den rauszunehmen in dem Spiel. Und Ginmar hat einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen, explizit nicht auf das, mit dem er so lange zu kämpfen hatte, sondern wohl auf das andere, was ja...
Das ist schon mal wichtig.
...erstmal gut ist zu wissen. Ah. Und Stand jetzt, Sonntag, Mittag, kann man davon ausgehen, dass die drei Spieler zumindest Optionen für Hoffenheim sind.
Ja, Hoffenheim geht es ja gerade nicht so gut. Hoffen wir, dass der SV Werder Bremen die Chance nutzen kann. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt dann erstmal auf die Tabelle.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
Wir aber sehr wohl... Immer wieder, Markus, anfangen, do your magic, tu es, tu es, tu es, tu es.
Ich gucke nicht auf die Tabelle,
Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen den SV Werder Bremen auf Platz 10 mit 30 Punkten. Das Wichtigste für uns hier auf Platz 6, dort steht der SC Freiburg, sind es nur 3 Zähler. So, was machen wir da draus? Das, was wir hier immer daraus machen.
Maximalen Hype.
Don't stop believing. Europa ruft, es sind tatsächlich ja nur 3 Punkte. Insofern, klar, irgendwann kriegst du in der Saison in der Regel 2-mal vom FC Bayern auf die Schnauze. Haken dran, ist jetzt erledigt. Nichts passiert, weiter geht's.
Ja, so kann man es, glaube ich, nach diesem Spiel, wir haben es vorhin eingangs ja besprochen, mit der Personallage wirklich sehen. Ich bin zwar kein Freund davon zu sagen, naja, sind halt die Bayern, kriegst halt einen drauf, ist egal. Nee, auch das willst du gewinnen, klar. Aber in dem Fall...
Kannst du halt nicht.
Tabellarisch, genau. Wieder nicht, sorry. Aber tabellarisch immer noch alles gut. Dieser Mainz-Heimsieg war ganz, ganz
super
wichtig. Um einfach da den Flock reinzuhauen und dabei zu bleiben. Weil das Spannende ist ja, du hast ja wirklich 4, 5, 6 Teams, die da plötzlich alle mitmischen. Auch Gladbach voll dabei auf einmal wieder. Und das ist spannend und ist für Werder und für alle, die drumherum diesem Verein sehr gewogen sind und das beobachten, natürlich geil, dass die Bremer da voll dabei sind und du nicht irgendwie das Gefühl hast, ja gut, wenn wir jetzt 11. oder 12. mal gucken, sondern richtig nur was erreichen kannst dieses Jahr. Und jetzt Heimspiel gegen Hoffenheim, musst du gewinnen, absolut, kriselnder Gegner, für Werder ja immer so ein bisschen so eine Sache. Ich hoffe, die entlassen ihren Trainer nicht noch vorher, sondern vielleicht erst nach der Niederlage dann in Bremen.
Ja.
Heimspiel, das du gewinnen musst, gefährliches Heimspiel auch, angeschlagene Gegner, wissen wir auch alle, aber ich glaube, da sind 3 Punkte drin und dann redest du wieder ganz dick mit im Geschäft.
Um die europäischen Plätze. Wer kann helfen? Ist ja klar, Neuzugang, Silva.
Ja.
Und der hat direkt verraten, bei seiner Vorstellung, dass in der Mannschaft nämlich sehr wohl das Thema Europa eben ein Thema ist. Wir hören mal kurz rein.
Ja, das wird ja nicht oft gesagt oder nicht oft laut gesagt, aber mein Gefühl ist das schon, dass das das Ziel ist. Also, dass man eben im oberen Teil der Tabelle landet und so wird es zwar nicht formuliert oder in Worte gefasst, aber man fühlt schon, dass hier der Wille da ist und die Energie da ist, die Saison eben nicht auf einem der normalen Plätze zu beenden, sondern weiter oben.
So nämlich, André Silva. That's the spirit. Der SV Werder Bremen träumt von Europa, rund um den SV Werder Bremen wird von Europa geträumt. Klar, machen wir das Thema hier immer dicker, als es vielleicht auch letztendlich ist. Aber deswegen macht man den ganzen Bums ja, um nach vorne zu gucken. So, jetzt fragt man sich natürlich, André Silva, wann schlägt er so richtig ein gegen FC Bayern? Ja, gut.
Maximal undankbares Debüt. Waren ja am Ende dann doch fast 40 Minuten, aber dann in so einem Spiel, wo du gerade als Stürmer vorne dir ja die Frage stellen musst, könnte eigentlich auch mal kurz rausgehen und wieder hinsetzen. Also kam ja auch keine Bälle an. Ja, er hatte überhaupt gar keine Chance gehabt, sich in Szene zu setzen. Also hat aber direkt gelb wegen Meckerns gesehen.
Ja.
Damit bestens aufgehoben mit diesem Team. Vielleicht auch das ein Soft-Skill bei der Verpflichtung, der überzeugen konnte. Nee, aber ich glaube schon, der kann helfen und der wird Werder auch helfen, weil er einfach Qualität mitbringt. Und der wird seinen Teil dazu beitragen, dass dieses Europa-Thema sich nicht vorzeitig erledigt, sagen wir es mal so.
Wollen wir noch kurz die Transferphase so ein bisschen einordnen?
Ja.
Wie fandst du das, was der SV Werder Bremen und Clemens Fritz, Peter Niemeyer da auf die Beine gestellt hat?
Also ich finde ganz grundsätzlich ist ja die ganz simple Frage, ist der Kader vor der Wintertransferphase schlechter gewesen als danach? Oder anders formuliert,
ist er jetzt besser?
Haben sie es geschafft,
nicht so negativ,
ne? Haben sie es geschafft, den Kader über den Winter hinaus besser zu machen und das kann man aus meiner Sicht mit einem klaren Ja beantworten. Silva hast du als neue Option vorne dazu bekommen. Dafür ist keiner weggegangen. Gerade weil man nicht weiß, wie lange braucht Keke Topp noch. Mhm. Justin Ginma haben wir jetzt in München wieder gesehen. Auch immer mal verletzungsanfällig. Cleverer Transfer, auch wirtschaftlich am Ende kein großes Risiko. Fehlt natürlich so ein bisschen die Nachhaltigkeit, weil der ist im Sommer wieder weg und vom Gehalt her wirst du den auch nicht festholen, verpflichten können. Schlupflöcher kann natürlich sein, aber erstmal kannst du da nicht von ausgehen. Und der zweite Name, ähnlicher Fall, Issa Caboret, auch ausgeliehen, auch im Sommer sehr wahrscheinlich wieder weg, aber auch eine Verstärkung des Kaders, weil der schon angedeutet und auch gezeigt hat, dass er helfen kann. Jetzt Felix Agu noch ein bisschen angeschlagen, braucht noch ein bisschen Zeit, hast du eine gute Option mehr, also das ist schon gut, den Mann dafür abgegeben, aber auch dazu, also im Vergleich zu dem, stellt Caboret in meinen Augen ein Upgrade dar, wenn man das so nennen will. Also so gesehen, ordentliche Transferphase im Winter, das, was sie machen mussten, gemacht und ja, jetzt damit weiter voran.
Wir hoffen natürlich alle auf den Silver Impact, auf die Wucht, dass er dann so richtig durchstartet mit und für den SV Werder Bremen.
Was
kommt jetzt?
Gerade vergessen, ich will das nicht zu sehr loben. Was mir fehlt an dieser Wintertransferphase, ist tatsächlich, oder was mich wundert, dass gar nichts im Mittelfeld passiert ist. Weil man sich da schon fragt, Hansen Aröhn weg, okay, dafür haben sie Patrice Kovic aus der U19 hochgezogen. Die Naby Keita-Planstelle auch gar nicht nachbesetzt. Das heißt, du hast deine drei Gesetzten, Schmid, Stay, Lien, die auch absolut berechtigt da gesetzt sind. Dann hast du Bittencourt als Allrounder, der kann das alles spielen, aber ja auch irgendwie nicht mehr so wirklich von Anfang an. Und der ist ja so ein bisschen in die Rolle des erfahrenen Jokers gerutscht. Und dann hast du Skelly Alvero, der nach wie vor im Formtief steckt.
Ja,
da darf halt gar nichts passieren. Wenn man sich jetzt überlegt, Schmid verpasst das Bayern-Spiel. Ob es mit dem jetzt so viel besser gelaufen ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ging ohne ihn nach vorne gar nichts.
Stimmt.
Wenn der jetzt länger ausfällt, lass nochmal wen anders gesperrt werden. Also das Mittelfeld ist in meinen Augen sehr, sehr dünn. Also da hätte ich es sehr sinnvoll gefunden, da im Winter zumindest auf Zeit, vielleicht auch über eine Leihe, ich weiß es nicht, noch eine Option mehr dazu zu holen.
Ja, wäre vermutlich nicht verkehrt gewesen. Aber ich sage ja auch mal den Verantwortlichen vertrauen. Die haben jetzt ja auch bewiesen, dass sie durchaus in der Lage sind, da eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen. Und die werden sich schon was dabei gedacht haben.
Hoffe ich.
Hoffe ich zumindest. Ja, ja. Also gehen wir mal schwer von aus. Aber ja, das sind auch die Fragen, die die User bewegen. Und damit sind wir schon bei User Fragen Loser. Jingle Feuer frei.
Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
User Fragen Loser.
Geht los mit Master Pain. Ja, da kennt sich jemand aus mit dem SV Werder Bremen. Oft tut das weh, manchmal aber eben auch nicht. Würde Europa uns wirklich gut tun, dann müsste der eh schon dünne Kader deutlich breiter aufgestellt werden. Ja, kann man dann ja noch machen.
Ist ja noch in Sommerzeit.
Ja, so, also natürlich würde Europa den SV Werder Bremen gut tun.
Finde ich auch, weil wenn man das andersrum ausdrückt, was sollst du denn machen, wenn du sportlich die Chance darauf hast, sagen...
Man kann runterschalten.
Nee, lassen wir, komm, verlieren wir zwei Heimspiele, weil bloß nicht Europa. Also wenn du die Chance sportlich dazu hast, es gibt klar die Beispiele, spielst donnerstags abends Conference League irgendwo in Bulgarien und sonntags völlig übermüdet, verlierst du das Heimspiel gegen Heidenheim. Auf Dauer kriegst du dann in der Liga Stress. Gab es zur Genüge Mannschaften, denen das so ging. Trotzdem haben die alle europäisch gespielt und du kannst deswegen ja nicht sagen, Leute, Europa tut uns nicht gut. Also wenn das sportlich geht, dann tut dir das auch gut und dann musst du dich so aufstellen, dass du diese Dreifachbelastung halt gewuppt kriegst.
Ja, den Hintergrund der Frage verstehen wir natürlich, aber mach dir mal keine Sorgen, nicht zu viel Pain, mehr Hoffnung, dass das alles gut nach vorne geht. Juice2608, Silva hat man für die erste Elf geholt. Wer muss für ihn weichen? Ich bin absoluter Grüll-Fan geworden. Er hat gutes Tempo und geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Ich sehe aktuell keine Stammplatzgarantie für Duxch. Welches Duo, glaubt ihr, passt am besten? Ich finde es eine sehr gute Frage. Also es ist natürlich wirklich so, ne? Du holst ja Silva nicht, damit du den nur auf der Bank schmoren lässt.
Nee, überhaupt nicht. Gerade mit dem Namen, mit dem, was der irgendwie auch an Zahlen aufzuweisen hat. Und dafür, ich meine, sie zahlen jetzt 1,5 Millionen Euro Gehalt für den. Leihgebühr nimmt RB Leipzig nicht. Also es ist verhältnismäßig für 5 Monate, die der da ist, dann ja auch nicht wenig Geld. Und davon willst du profitieren. Also wird der spielen. Und weil er eben vermeintlich nur so kurz da ist, hat er natürlich auch nicht die mega Anlaufzeit, dass du sagst, ja komm, der braucht noch ein bisschen. Nein, der soll sofort funktionieren.
Ja, was machst du jetzt?
Du lässt ihn spielen und ich glaube tatsächlich, dass am Ende besagter Marco Grüll zum Verlierer dieses Transfers werden könnte. Der ist jetzt in München schon auf die 8 ausgewichen. Das kann er grundsätzlich auch mit seinem Tempo, aber der ist schon auf den Flügeln besser aufgehoben. Marvin Duxch ist, auch wenn er hier jetzt gerade angesprochen wird, absolut gesetzt unter Ole Werner.
Das bleibt auch so, ne?
Das bleibt so. Das wird es nicht geben, dass der auf der Bank sitzt. Der ist unantastbar für den Trainer in der vordersten Reihe. Und ich sehe, auf die Frage jetzt bezogen, welches Duo, glaubt ihr, passt am besten, tatsächlich dann Silva an seiner Seite, weil das Duxch die Möglichkeit eröffnet, eine ähnliche Rolle zu spielen wie, die Älteren werden sich erinnern, früher an der Seite von Niklas Füllkrug.
Ja.
Fülle damals, so wie Silva dann hoffentlich künftig, der klassische Wandspieler, der die Box dann auch besetzt und Duxch so ein bisschen der... Die schwimmende zweite Spitze drumherum mit allen Freiheiten ausgestattet. Das hat damals sehr gut funktioniert. Marvin Ducksch musste seinen Spielstil nach Füllkrugs Abgang ein bisschen anpassen. Das ist ihm, wenn man die reine Torausbeute oder die Scorerausbeute ansieht, gelungen. Mhm. Aber ich glaube, dass er sich in der anderen Rolle durchaus wohler fühlt und deswegen halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass wir das, wenn André Silva so richtig angekommen ist bei Werder, ja, vielleicht schon gegen Hoffenheim so sehen werden.
Mhm. Was dann mit Jinmar?
Erstmal ist er ja angeschlagen.
Ja.
Aber ich glaube, dass dann auch ein Justin Jinmar
sich ja, kommt dann später rein und nochmal richtig Speed drauf zu bringen.
In die Joker-Rolle, so, genau. Ja. Oli Burke, eh selbst erklärt, klassischer Joker, ja. Keke Top, verletzt. Erstes Bundesliga-Jahr überhaupt, also ich glaube auch da darf man nicht zu viel erwarten, so dass alle Trümpfe da wirklich in meinen Augen bei Ducksch und Silva liegen. Ich lasse mich aber auch sehr gern von Marco Grüll überraschen, denn wenn der User gerade schon sagte, Grüll-Fan, der hat das wirklich sehr gut gemacht.
Ja, voll.
Erstes Jahr Bundesliga, der hat gezeigt, der kann das. Ja. Und an dem werden wir noch viel Freude haben, wie wir Manager.
Na klar. Rick Lange, Punkt 09. Moin, wie bewertet ihr die ständigen unnötigen gelben Karten wegen sinnloser Meckerei? Auch wenn die Schiri-Entscheidungen in den letzten Wochen echt fragwürdig waren, muss man doch nicht immer wieder mit dem Schiri diskutieren, wenn man nicht Kapitän ist. Sowas schadet uns natürlich mehr, als dass es uns hilft. Ich will mal kurz Ole Werner dazu einspielen. Das hat er vor dem Spiel gegen den FC Bayern gesagt.
Ich denke nicht, dass wir in den letzten Jahren dadurch aufgefallen sind, dass wir besonders ruppig zu Werke gehen oder dass von unserer Seite, von unserer Bank aus wahnsinnig unsportlich ist. Umso eher ärgert es uns, dass jetzt diese Dinge so zusammenkamen.
Ich finde, er hat einen Punkt, dass Werder eigentlich nicht dafür bekannt ist, besonders ruppig, unfair, meckerig zu sein. Die Frage zieht natürlich darauf ab, verändert sich das vielleicht gerade so ein bisschen und hinterlässt das nicht auch bei den Schiedsrichtern einen nachhaltigen Eindruck, dass der SV Werder ja irgendwie ein unangenehm zu pfeifendes Team ist?
SV Widerlich. Die Wiedergeburt des SV Widerlich. Ich glaube schon, dass du ein bisschen aufpassen musst als Verein, dieses Schiedsrichterthema nicht größer zu machen, als es ist. Das hatten wir eingangs. Eher hintenrum den Dialog suchen, als immer öffentlich poltern. Das halte ich für einen cleveren Weg, weil die Schiedsrichter das natürlich auch registrieren. Und natürlich kann man sich sehr gut vorstellen, dass es so eine gewisse Kartenhemmschwelle bei Schiris gibt, die beim einen oder anderen vielleicht auch unbewusst sinkt. Wenn du einfach weißt, ach, da kommt Marvin Ducksch, der will was von mir, der ist ja bekannt dafür, der holt sich ja mal gelb wegen Meckerns ab.
Fällt auch leicht.
So, dann sitzt die Karte da vielleicht etwas lockerer. Ja. Grundsätzlich finde ich, es hat Leo Bittencourt nach dem Mainz-Spiel ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht, wie ich fand, dass der sagte so, ja, okay, du darfst den Schiedsrichter nicht anfassen. Sollte man nicht machen. Mhm. Aber wir sind doch alles erwachsene Menschen. Und wenn ich den in einem lauten Stadion anspreche und der hört mich nicht und ich tippe auf die Schulter, ohne zu wissen, wie der Schiri in dem Moment dann angesprochen worden ist, aber dieses berühmte Fingerspitzengefühl, das Mainz-Spiel ist dafür natürlich das beste Beispiel, wo man sich denkt, boah, da muss ich mir vielleicht als Schiri das Leben auch nicht so schwer machen und da mit gelben Karten regelrecht schießen.
Ja.
Ja. Aber es liegt am Ende schon auch immer ein Stück an den Spielern, im Zweifel einfach ja, Fresse halten, nicht hingehen. Schick den Captain hin, beiß hier auf die Zunge, tritt ein Stück Rasen kaputt, mach irgendwas, geh aber nicht hin, weil im Zweifel bist du am Ende der Dumme, der gelb gesehen hat und das erklären muss. Wünscht sich zwar Emotionen und die müssen irgendwie dabei bleiben, aber wenn du weißt, es wird auf dem Platz sehr schnell geahndet und bestraft, bei aller Aufgebrachtheit in dem Moment vielleicht einfach nicht tun.
Mhm. Oh, noch eine Frage von Ole Werner.
Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich?
Ja, klar. Schießt der SV Werder Trainer Christian Ilzer aus dem Sattel. Die Chancen stehen gut.
Ich glaube, das wird für Christian Ilzer sehr, sehr eng, wenn er das Spiel in Bremen verliert. Jetzt nach der Union-Pleite, muss man es ja nennen, ist er mehr als angezählt. Weil Hoffenheim ja auch mit bekanntlich ganz anderen Ambitionen in so ein Jahr geht, als sie gerade irgendwie tabellarisch verkörpern. Von daher mag das sein. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt aus Sinsheim noch nichts gehört, ob Kollegen medial diese Partie da schon zum Endspiel erklären. Aber mich würde es nicht wundern, wenn das passiert. Und was wir vorhin sagten, für Werder einfach ein Spiel angeschlagener Gegner.
Ein Must-Win.
Die stecken im Tabellenkeller, das musst du echt gewinnen.
Ja, wie geht's aus?
3-1.
3-0, sage ich. So.
3-1, Torpremiere Silva.
Oh, geil.
Ja, welches kannst du dir aussuchen, aber macht.
Nehmen wir natürlich. So, damit haben wir den ganzen Bums hier schon erledigt. Dann moderiere ich kurz ab. Mach nochmal so.
Schalte mich nochmal scharf.
Lasst bitte die fetten 5-Sterne-Bewertungen da. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Instagram haben wir einen Account. YouTube natürlich sowieso. Also 5-Sterne-Bewertung. Alles andere wird gelöscht. Und ansonsten war es dann hier so wie immer in den Kleingedeicht-Folgen.
Super. Das ging ja ratzfatz, Leute.
Ja. Jupp. Dann sage ich vielen Dank, Daniel, für deine Zeit.
Gerne.
Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuschauen, Zuhören. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.